Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Slowakei ist ein Attentat auf Regierungschef Fico verübt worden. Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des 59-Jährigen. Der Premier, gegen dessen Politik es zuletzt Massenproteste gab, war auf einer Reise angeschossen worden. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Hintergründe sind unklar. Der Anschlag ereignete sich nachmittags in Handlova, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. Dort hatte das Kabinett in einem Kulturhaus getagt.
Wenige Augenblicke nach dem Attentat. Personenschützer tragen den schwer verletzten slowakischen Premier Robert Fico ins Auto. Augenzeugen berichten von 5 Schüssen, die auf ihn aus nächster Nähe abgefeuert wurden. Schwer verletzt wird Fico ins Krankenhaus nach Banská Bystrica geflogen, operiert. Regierungsvertreter sprechen von einem lebensbedrohlichen Zustand. Im Parlament in Bratislava wird die Sitzung sofort unterbrochen. Politiker aller Parteien zeigen sich schockiert. Ich kann nicht glauben, dass es in unserer Gesellschaft jemanden gibt, der in der Lage ist, so etwas zu tun und diese Grenzen zu überschreiten. Das ist für mich das Ergebnis des Konflikts in der Gesellschaft. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 71-jährigen Slowaken. Zu seinen Motiven gibt es bislang keine Erkenntnisse. Seit Monaten demonstrieren in Bratislava Zehntausende gegen Premier Fico friedlich. Gegen seine populistische Politik, gegen eine Justizreform und gegen eine mögliche Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Doch verbal greifen sich die Politiker in der Slowakei sehr heftig an, kritisiert heute auch Präsidentin Čaputová. Ein physischer Angriff auf den Ministerpräsidenten ist vor allem ein Angriff auf einen Menschen. Aber es ist auch ein Angriff auf die Demokratie. Gewalt jeglicher Art ist inakzeptabel. Die hasserfüllte Rhetorik, die wir in der Gesellschaft erleben, führt zu hasserfüllten Taten. Bitte lassen Sie uns das stoppen. Während am Tatort die Spuren sichergestellt werden, im Krankenhaus um das Leben des Premiers gekämpft wird, gehen die verbalen Anfeindungen der Politiker weiter. Ficos Verbündete sprechen von einem politischen Krieg, der nun so richtig beginne.
Ja, und dazu spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region Danko Hantrik in Prag. Gibt es denn inzwischen neue Erkenntnisse zu dem Attentat?
Es gibt vor allem auch noch keine neuen Erkenntnisse zum Gesundheitszustand von Premier Fico. Eine für 17 Uhr angekündigte Pressekonferenz des Gesundheitsministers wurde immer weiter nach hinten verschoben, hat noch nicht begonnen. Damit gilt das, was um 16 Uhr gesagt wurde von der Regierung, dass sich Premier Fico in einem kritischen Zustand befinde. Es gibt nun gerade die Meldung eines slowakischen Fernsehsenders, der sagt, Premier Fico sein Zustand sei stabilisiert und man habe auch schon mit ihm kommuniziert. Es gibt jetzt gerade auch neue Hinweise, die auf ein mögliches politisches Motiv hindeuten. Kurz nach der Tat soll der mutmaßliche Täter gesagt haben, ich bin gegen die Regierung. Was aber schon vollends begonnen hat, ist die politische Aufarbeitung, denn da liefern sich die politischen Parteien in der Slowakei jetzt schon wenige Stunden nach dem Attentat heftige Debatten.
Danko Hantrik in Prag, vielen Dank für die Information. Die Niederlande sollen künftig von einem rechtskonservativen Bündnis regiert werden. Er habe sich mit den Vorsitzenden von 3 weiteren Parteien verständigt, teilte der Rechtspopulist Wilders in Den Haag mit. Wilders Partei für die Freiheit hatte bei der Parlamentswahl vor knapp 6 Monaten die meisten Stimmen bekommen. Unklar ist, wer neuer Regierungschef wird. Wilders hatte nach den zunächst erfolglosen Sondierungsgesprächen darauf verzichtet. Georgiens Regierung steht international zunehmend in der Kritik. Vertreter von EU, Vereinten Nationen, NATO und den USA fordern, dass das Gesetz zur ausländischen Einflussnahme zurückgenommen wird. Die EU warnt vor negativen Folgen für die laufenden Beitrittsverhandlungen. Der UN-Menschenrechtskommissar Türk befürchtet erhebliche Auswirkungen auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das sieht auch Georgiens Präsidentin Zurabishvili so. Ihr Veto kann die Regierung allerdings wieder überstimmen. Das Bundeskabinett hat die Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Sie soll die Finanzierung der Kliniken neu regeln und für Patienten eine bessere Versorgung bieten. Geplant ist, vereinfacht gesagt, dass nicht mehr alle Krankenhäuser alles anbieten dürfen, sondern sich auf Bereiche spezialisieren sollen. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus Norddeutschland.
Die Klinik in Elmshorn und 15 Kilometer weiter die Klinik in Pinneberg in Schleswig-Holstein. Die beiden Krankenhäuser sollen zusammengelegt werden. Schon jetzt arbeiten die Ärztinnen und Ärzte der beiden Häuser eng zusammen.
Wir merken, dass es eben schon da eine deutliche Besserung der Qualität auch gegeben hat.
Das ist auch Lauterbachs Ziel. Seine Krankenhausreform sieht vor, eine stärkere medizinische Spezialisierung der Kliniken, zum Beispiel bei Krebsbehandlungen, mehr Vorgaben für die Qualität, etwa die Anzahl der Fachärzte, ein neues Finanzierungssystem, das den Kliniken den wirtschaftlichen Druck nehmen soll.
Diese Reform ist dringend notwendig, weil wir haben im Moment in Deutschland um die 1700 Krankenhäuser. Da muss man klar sagen, das sind zu viele Krankenhäuser. Deutschland hat nicht den medizinischen Bedarf, nicht das ärztliche Personal und auch nicht das pflegerische Personal.
Die Bundesländer fordern mehr Ausnahmen, vor allem für ländliche Regionen.
Wir brauchen in der Fläche Kliniken. Kleinere Kliniken, insbesondere für die Grund- und Notfallversorgung. Und wenn uns diese wegbrechen, weil die Vorgaben an die Strukturen zu hoch sind, dann haben die Patienten ein Problem.
In Pinneberg und Elmshorn wollen sie bei der Reform mitmachen, aber sie fordern endlich Planungssicherheit.
Worauf müssen wir uns dann einstellen? Leider ändert sich das durch die, sag ich mal, konträre Meinung von Bund und Ländern, dass sie sich immer wieder nicht einigen können.
Lauterbach hat angekündigt, in 2 Wochen erneut mit den Ländern über die Reform beraten zu wollen.
Die Krankenhausreform ist seit Jahren überfällig. Doch es gibt noch viele Fallstricke. Die Umsetzung wird Jahre dauern. Unklar ist auch, wie viele für die Versorgung notwendige Kliniken bis dahin womöglich schließen müssen, weil die Reform noch nicht greift und viele Krankenhäuser weiter rote Zahlen schreiben.
Gerade im ländlichen Raum ist der Druck auf viele Kliniken hoch. Sie sollen durch die Krankenhausreform gestützt werden, aber auch weniger Behandlungen anbieten. Für kompliziertere Eingriffe müssten Patienten dann weiterfahren, nach dem Motto, lieber eine medizinische Grundversorgung in der Nähe als gar kein Krankenhaus.
Im Krankenhaus Altenkirchen ist seit 1,5 Monaten vieles anders. Die Klinik war insolvent. Um zu überleben, wurde das Leistungsangebot stark reduziert. Erstversorgung findet hier noch statt. Schwere Fälle werden aber jetzt in andere Kliniken weitergeleitet.
Wir versuchen, Struktur zu erhalten. Wir versuchen, weiterhin einen Ansprechpartner für die Bevölkerung darzustellen. Dass nicht alles überall immer vorgehalten werden kann, ich denke gerade im ländlichen Bereich, das ist leider durch die Sache bedingt.
Die Intensivstation geschlossen, ebenso wie die Geburtsstation. Stationäre Aufenthalte sind nur noch kurz möglich. Die Betten von 170 auf 20 zurückgefahren. Die Kosten wurden so gedrückt, die Klinik hofft auf ihr Sanierungskonzept.
Das ist schon ein Zukunftsmodell und ich denke schon, dass wenn die Krankenhausfinanzierung auch stimmt durch die Krankenhausreform, dann erwarte ich auch, dass sie ja weiterhin zukunftsfähig bleibt.
Gegen die Einschnitte gab es im vergangenen Herbst Proteste. Eine Bürgerinitiative kämpft bis heute für ihr altes Krankenhaus.
Ich habe sehr große Zweifel, dass hier die medizinische Notversorgung auch garantiert werden kann. Gerade für alte Menschen, wenn man beim Thema Herzinfarkten zum Beispiel denkt, dauert es locker 45 Minuten, bis man zum nächsten größeren Krankenhaus kommt.
In Altenkirchen läuft der Betrieb erstmal weiter. Anderen Kliniken auf dem Land droht dagegen das finanzielle Aus.
Nach einem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein muss ein 34-Jähriger lebenslang in Haft. Das Landgericht Itzehoe verurteilte Ibrahim A. wegen Mordes, versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung. Der Mann hatte im Januar 2023 2 Fahrgäste erstochen und 4 weitere teils schwer verletzt. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen.
Anne-Marie wurde nur 17 Jahre alt. Ihr Freund Danny, 19. Er machte eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn. Sie sind erst seit 5 Tagen ein Paar, als Ibrahim A. sie mit 38 Messerstichen tötet und 4 weitere Menschen schwer verletzt. Das Urteil: lebenslange Haft. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die höchste Strafe, die es in Deutschland gibt. Eine vorzeitige Freilassung ist damit ausgeschlossen. Für den Vater von Anne-Marie nur ein geringer Trost.
Ich glaube, das ist auch richtig und gut so. Gerechtigkeit wird es nicht geben. Der Täter lebt weiter, wenn auch unter anderen Voraussetzungen oder Bedingungen. Aber Anne-Marie und Danny leben nicht mehr.
Ibrahim A. kam 2014 aus den palästinensischen Gebieten nach Deutschland. Er hatte seitdem bereits mehrfach Menschen angegriffen. Nur 6 Tage vor der Tat in Brokstedt war er aus dem Gefängnis in Hamburg entlassen worden. Am 25. Januar 2023 steigt er mit einem gestohlenen Messer in Neumünster in den Regionalzug nach Hamburg ein. In der Absicht, möglichst viele Menschen zu töten. Das sieht das Gericht als erwiesen an. Auch Felix Gericke will er töten, doch Gericke wehrt sich, wird schwer verletzt und schafft es zusammen mit einem anderen Mann, ihn zu überwältigen.
Ich möchte mich eigentlich grundsätzlich nur jetzt hoffen, dass das jetzt erstmal vorbei ist für alle Beteiligten und dann, dass man jetzt sozusagen einen neuen Abschnitt wieder anfangen kann.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ibrahim A. und seine Verteidigung haben eine Woche Zeit, um Revision einzulegen.
Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich weiter eingetrübt. Die Wirtschaftsweisen gehen in ihrer Konjunkturprognose nur noch von einem Wachstum von 0,2% aus. Bisher hatten sie 0,7% erwartet. Die EU-Kommission rechnet nur noch mit einem Plus von 0,1%. Grund dafür ist unter anderem schwächelnder privater Konsum. Das macht auch dem Heizungsbauer Weiland zu schaffen. Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist eingebrochen. Deshalb will das Unternehmen 700 Stellen weltweit streichen.
Noch vor einem Jahr waren Wärmepumpen ein boomendes Geschäft. Jetzt leiden die Hersteller unter fehlender Nachfrage. Weiland baut in Remscheid Stellen in der Verwaltung ab. In Teilen der Produktion gibt es schon seit längerem Kurzarbeit.
Ein Grund ist die Baukonjunktur, die in ganz Europa sehr stark rückläufig war im letzten Jahr. Der zweite Grund sind sicherlich politische Diskussionen, die wir alle in Deutschland vor allem mitbekommen haben zum Gebäudeenergiegesetz, sogenanntes Heizungsgesetz.
Der Markt für Wärmepumpen ist bundesweit eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Absatz im ersten Quartal um mehr als 50% gesunken. Politischer Streit verunsichere Verbraucher und Unternehmen, so die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Aktuell etwa bei der Diskussion über den Bundeshaushalt.
Es ist einfach für die Unternehmen nicht klar, welche Unterstützungen kommen oder wo wird gespart. Und solange diese Fragen nicht geklärt sind, halten sie sich zurück.
Weiland glaubt langfristig an die Zukunft von Wärmepumpen und an den Standort Deutschland. Dennoch hat die Gewerkschaft Zweifel.
Wenn wir im internen Benchmark uns vergleichen, sehen wir schon, dass es auch andere Werke gibt in, wenn ich das so sagen darf, Billiglohnländern, die die gleichen Produkte herstellen können. Und das ist halt das, was uns Sorge macht.
Weiland weist das zurück und verweist auf eine neue Fabrik, die gerade in Remscheid entsteht. Hier will das Unternehmen Elektronikbauteile produzieren, die auch in Wärmepumpen genutzt werden.
Von diesem Fund erhoffen sich Archäologen viele neue Erkenntnisse. Im kleinen Ort Exing in Niederbayern ist bei Arbeiten in einem Baugebiet das Skelett eines Steinzeitmenschen entdeckt worden. Die Experten am Fundort schätzen, dass der Mann vor etwa 6800 Jahren in der Jungsteinzeit gelebt hat, noch bevor Hochkulturen wie die in Ägypten entstanden.
Ein außergewöhnlicher Fund, das fast vollständige Skelett aus der Jungsteinzeit, gefunden bei Bauarbeiten in Exing in Niederbayern. Der Exinger, wie ihn die Archäologen deshalb nennen, ist uralt, soll rund 1500 Jahre früher als Ötzi gelebt haben. An dieser Stelle wurde er begraben.
Die Bestattung ist reich mit Keramikgefäßen ausgestattet. Wir haben wahrscheinlich 6 Keramikgefäße im Grab. Und anhand der Formen und Verzierungen kann man das ungefähr auf die Zeit um 4800 vor Christus eingrenzen.
Vor allem die zahlreichen Gegenstände könnten neue Erkenntnisse über das Leben in der Jungsteinzeit liefern.
Eine faszinierende Beigabe in dem Grab ist auch der Inhalt eines Täschchens, in dem möglicherweise ein Farbstein sowie Pyrit und Feuerstein als Feuerzeug enthalten war. Und der Taschenbesatz bestand aus einem gespaltenen Eberzahn, in dieser Zeit ein Rangabzeichen.
Allerdings, der Zustand des Skeletts ist nicht gut. Die Archäologen wollen erste Untersuchungen direkt am Fundort machen, auch um das exakte Alter festzustellen. Erst dann soll der Exinger geborgen werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. Mai.
Das Tief über dem Ostatlantik bringt großen Landesteilen Schauer und Gewitter, die heftig ausfallen können. Heute Nacht regnet es in der Südwesthälfte regional länger und es kann Starkregen geben. Es gelten Unwetterwarnungen. Morgen ist es im Norden und Nordosten oft sonnig, aber windig, sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Örtlich drohen Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Heute Nacht kühlt es ab auf 15 bis 8 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden 16 bis 23, sonst bis zu 28 Grad. Am Freitag regnet es vom Süden und Südwesten bis in die Mitte zum Teil ergiebig. Es besteht Überschwemmungsgefahr. Zu den Küsten hin ist es meist sonnig. Am Wochenende verbreitet wechselhaft mit Sonne und Wolken, dabei gebietsweise Schauer oder Gewitter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die aktuellen Entwicklungen in der Slowakei und das Attentat auf Premier Fico. Außerdem Ärger über Schleichwege, wie das bayerische Mittenwald den Urlaubsverkehr aus dem Ort halten will. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.